In unserem heutigen Radiobeitrag interessiert uns eure Angst und vor allem, wovor Berliner Angst haben. Angst haben wir in einem gewissen Maße alle. Sie ist jeden Tag aufs Neue allgegenwärtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens. Sei es vor der nächsten schulischen oder beruflichen Prüfung, vom stressigen Arbeitsalltag, der einnehmenden Umwelt oder den unbeliebten kleinen Krabbeltieren. Vor irgendetwas hat jeder Angst. Unser Alltag enthält Unmengen an Angstsituationen unterschiedlichster Ursachen. In unserem heutigen Radiofeature wollen wir euch auf eine Reise durch die Berliner Welt der Ängste mitnehmen. Euch näher bringen, wie Ängste überhaupt entstehen, in welchen Lebensabschnitten, in welcher Form sie am verbreitetsten sind und wie sich Angstsituationen gekonnt vermeiden lassen. Dazu haben wir mit verschiedenen Experten gesprochen, die tagtäglich mit den Problematiken von Angstpatienten konfrontiert werden. Uns interessiert, was versetzt Berliner in Angst und Schrecken? Im Laufe unserer Vorbereitungen auf unser heutiges Feature haben wir mitten in Berlin im Mauerpark einfach mal nachgefragt, was euch Angst macht. Barbara M., 45, dreifache Mutter aus Schöneberg, erzählte uns: Mich versetzt der Gedanke in Angst und Schrecken, meinen Kindern in Gefahrensituationen nicht rechtzeitig helfen zu können. Das ehrliche Statement dieser vorsorgenden Mutter zeigt also, dass der Begriffsgegenstand Angst zu haben nur bedingt etwas Persönliches in seinem Bezug haben muss. Denn die Fürsorge für Kinder oder Mitmenschen kann uns psychologisch gesehen auch beängstigen. Während unserer Lebensabschnitte durchleben wir verschiedene Stationen von Angstzuständen. Als Kind beängstigen uns andere Situationen als Erwachsene. Wir sprachen mit der Kindheitspädagogin Mareike Turcan über die Ängste von Kindern. Frau Turcan ist in einem Kinder- und Familien Zentrum in Berlin-Schöneberg.
Kinder setzen sich ganz klar mit ihren eigenen Ängsten täglich auseinander, aber auch mit Ängsten, die unmittelbare Personen in ihrer Umgebung haben und eigentlich die Hauptbindungsperson die Eltern haben. Das können natürlich Verlustängste sein, das kann Ängste sein vor Tieren, aber auch vor Personen, die ihnen begegnen, vor Lärm, vor ganz alltäglichen Dingen.
Kinder nutzen Angst, um sich vor bestimmten Situationen selbst zu schützen und nach Hilfe zu fragen. Wir fragten Frau Turcan nach Vorkommnissen, in denen sie alltäglich erlebt, wie Kinder sich verängstigt fühlen und mit diesen Situationen umgehen.
Natürlich gibt es auch Ängste, die eine ganze Gruppe befassen. Wie Sie gerade das U-Bahn-Fahren angesprochen haben, wir waren letzte Woche Freitag auf einen Ausflug und da hat beispielsweise ein Kind gesagt, sie geht nur mit auf den Ausflug, wenn sie einen unserer Erwachsenen an die Hand nehmen kann beim Ein- und Aussteigen. Diese Angst hat sich jetzt vor einer Woche gerade erst entwickelt. Das haben wir mit der Mutter thematisiert, warum könnte das sein? Und wir haben halt einfach festgestellt, das ist so eine Phase und diese Angst gilt es zu begleiten. Diese Angst gilt es nicht abzutun und zu sagen, pass mal auf, du brauchst in der U-Bahn keine Angst haben, da passiert dir nichts. Diese Angst muss man ernst nehmen und sagen, natürlich kannst du von uns an der Hand genommen werden, wenn wir in die U-Bahn ein- und aussteigen. Und Ängste gilt es ganz klar zu begleiten und ernst zu nehmen.
Kleinkinder leiden durch ihr eingeschränktes Bewusstsein oftmals unter sogenannter Verlustangst. Wir fragten Frau Turcan, welche Ängste die Kindesentwicklung in welchem Ausmaß beeinflussen können und ab welcher Altersstufe können Kinder ihre Angstsituation klar artikulieren.
Ich finde, artikulieren, das sollte man möglicherweise durch verbalisieren ersetzen oder ich finde das Wort verbalisieren geeigneter, weil natürlich können Ängste auch nonverbal gezeigt werden. Ein junges Kind, das uns in die Kita kommt und 10 Monate alt ist, sagt noch nicht, hey, ich habe Angst, alleingelassen zu werden. Geh nicht aus dem Raum raus. Es zeigt uns durch Mimik und Gestik und Laute, ich möchte nicht verlassen werden. Ich habe Angst, wenn du den Raum verlässt und ich habe keine Sicherheit, wenn du gehst. Das heißt, klar können Kinder, sagen wir mal, ab einem Alter von 3 Ängste auch verbalisieren und sie ausdrücken mit Worten. Aber generell sind Kinder schon ab dem jüngsten Alter in der Lage, Ängste zu verbalisieren, sei es nonverbal oder verbal.
Frau Turcan hat als Kindheitspädagogin viel Erfahrung, wie man als Elternteil und Außenstehender mit sogenannten Stress- und Angstsituationen der Kinder umgehen sollte.
Die Reaktion muss altersgerecht sein. Man sollte Ängste ernst nehmen und man sollte Ängste thematisieren. Das heißt, man sollte sie nicht abtun in, ach, was denkst du dir denn dabei, jetzt vor der U-Bahn Angst zu haben? Es ist wichtig zu fragen, warum dann? Und was macht dir Angst? Und vor allen Dingen auch, das längerfristig zu sehen und nicht einfach nur abzutun. Ach Mensch, der Peter oder der Max, der hat da mal wieder Angst. Und da denke ich halt einfach, soll man dem Kind eine Wertschätzung entgegenbringen. Und da ist es ganz wichtig, auch das Kind im Ganzen ernst zu nehmen. Nicht nur auf seine Stärken, sondern möglicherweise auch auf die Schwächen, worunter man ja meistens die Ängste dann zählt. Also ganz klar thematisieren, ansprechen, ernst nehmen und zum Anlass nehmen für Gespräche und trösten, klar. Aber für mich fällt das Ernst nehmen darunter beispielsweise und erklären fällt für mich auch in den Dialog.
Oftmals vergessen wir selbst, welche Situationen uns als Kind verängstigt haben und wie unübersichtlich diese große Welt für die Kleinen erscheinen muss. Die sogenannte Existenzangst gilt in jedem Lebensabschnitt als höchst präsent, im Kindesalter wie bei Erwachsenen. Christoph L., 56, aus Zehlendorf, Manager, verriet uns: Manchmal mache ich mir Gedanken über mein Leben. Mich packt manchmal so etwas wie eine Existenzangst. Ich habe einen guten Job, aber sollte ich mal erkranken, hätte ich Angst, was aus meiner Familie wird. Jens G., 68, aus Marzahn, offenbarte: Ich bin Rentner und die Angst, irgendwann nutzlos sein zu können, also nicht mehr gebraucht zu werden, ist schwer zu ertragen. Angst ist in der jüngeren Generation ein verbreitetes gesellschaftliches Phänomen. Angstzustände können beispielsweise existenzieller Natur sein. Viele jüngere Menschen haben aber auch Angst vom sogenannten Versagen im privaten oder beruflichen Leben entwickelt. Wir unterhielten uns mit Herrn Rückert von der Freien Universität Berlin. Er ist Psychologe und Psychoanalytiker und arbeitet im Schwerpunkt der psychologischen Beratung mit Studierenden. Wir haben bei Herrn Rückert nachgefragt, warum die Freie Universität einen psychologischen Beratungsdienst überhaupt benötigt. Wird ein Studium nicht oftmals als leicht vereinbar mit Freizeit gleichgesetzt?
Die psychologische Beratung wird dann auf den Plan gerufen, wenn diejenigen, die bei uns bereits studieren, in Sorgen und Nöte geraten, was bei jungen Erwachsenen eigentlich etwas ist, was zum Erwachsenwerden dazugehört. Und da Hochschulen Verantwortung übernehmen für die Studierenden, gibt es eben solche Beratungseinrichtungen.
Angst ist ein sehr abstrakter Begriff. Herr Rückert entschlüsselt diesen aus psychologischer Sicht.
Eine Angst ist zunächst mal ein körperlich erfahrbares Phänomen, es ist ein seelisch erfahrbares Phänomen, es geht einher mit bestimmten Gedanken und es ist im weitesten Sinne ein Signal, dass irgendwo Gefahren drohen und dass man sich entweder bereit machen muss zum Kampf oder zur Flucht.
Ängste sind allgegenwärtig in unserem Alltag anzutreffen. Uns interessierte vor allem der studentische Aspekt der Arbeit von Herrn Rückert. Welche Ängste häufen sich bei jungen Studierenden?
Ich glaube, im studentischen Alltag gehört Angst in einer moderaten Form schon irgendwie zum Alltag dazu. Das heißt, Leistungen sind zu erbringen, das ist für die meisten nicht etwas, wo sie ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es mühelos gelingt, sondern es gibt Ängste, die sich darauf beziehen, ob man Erfolg haben wird. Es gibt natürlich zukunftsbezogene Ängste, ob man mit dem Studium, das man gewählt hat, dann später auch auskömmlich leben und arbeiten kann. Es gibt Ängste, die sich da auf Partnerschaftsprozesse beziehen. Das ist ja eine Lebensphase, in der viele dynamische Veränderungen stattfinden und deswegen treten eigentlich Ängste immer wieder auf. Ängste sicherlich nicht unbedingt in dem Sinne eines klinischen Phänomens, wo man Hilfe und Unterstützung braucht, sondern etwas, was zum ganz normalen Entwicklungsprozess dazugehört. Es gibt sicherlich Menschen, die also extrem optimistisch und zuversichtlich sind und die das Level an existenziellen Ängsten, über die sprachen wir ja, sehr gering halten können. Aber ich denke, wenn man sich als Zeitgenossin oder Zeitgenosse relativ bewusst mit seinem eigenen Leben beschäftigt, dann merkt man schon, dass in dieser Lebensphase Ängste auftauchen. Und das ist eben auch, wie gesagt, auch erstmal ganz natürlich, wenn diese Ängste ein bestimmtes Ausmaß überschreiten, wenn sie sozusagen chronifizieren oder wenn sie in ihrer Intensität für die Einzelnen kaum noch beherrschbar werden, dann würden wir sicherlich von kleineren Gruppen sprechen, Gott sei Dank. Diese Art von klinischen Ängsten betreffen längst nicht alle Studierenden. Ja, es gibt ja, glaube ich, so eine sinnvolle Unterscheidung zwischen umschriebenen Ängsten. Also das klassische Beispiel sind dann beispielsweise Ängste vor beengten Räumen oder Ängste vor großen Flächen, über Plätze zu gehen. Und generalisierteren Ängsten, die man vielleicht gar nicht so auf bestimmte Situationen beziehen kann, sondern die einem körperlich oder mental heimsuchen. Und wenn es eine Angst ist, die sich eben auf Verarmung beispielsweise bezieht, weil konstanter Geldmangel da ist und man nicht weiß, wie man die nächste Miete bezahlen soll, das ist, glaube ich, eine Belastung, die nicht unbedingt als Angst erlebt wird, sondern das ist dann eben ein Stress aufgrund prekärer Lebensverhältnisse. Das kann einen runterziehen und deprimieren, während diese Ängste, die sich auf Phänomene beziehen, die vielleicht erstmal eigenartig erscheinen, also Platzängste oder Ängste im Fahrstuhl, Ängste mit der U-Bahn zu fahren, durchaus häufig sind, also phobische Ängste, wie man sowas nennt, aber auch generalisierte Ängste und wo man sagt, ich verstehe das gar nicht, wie das kommt, weil ich wache mit Angst auf und ich gehe mit Angst ins Bett, aber ich kann gar nicht genau sagen, wovor ich Angst habe. Und dann gibt es natürlich noch die Panikstörung, wo Menschen irgendwie Angstattacken erleben in bestimmten Situationen, fürchten, die Kontrolle zu verlieren, zusammenzubrechen und auch das ist etwas, was einem als Studierenden begegnen kann.
Herr Rückert erklärte uns die Grenze zwischen normalen Ängsten und krankhaften Angststörungen. Angststörungen machen sich also schleichend bemerkbar, können mit der Zeit aber zur vollkommenen Isolierung des Betroffenen führen. Sind Studierende durch ihre unstete Lebensweise stärker gefährdet, an Angststörungen zu erkranken? Wir fragten uns, kann das weit verbreitete sogenannte Aufschieben der Studenten auch zu Angststörungen führen?
Das kommt darauf an, worauf Sie es beziehen. Wenn Sie es auf den akademischen Lernprozess beziehen, dann ist es sicherlich die Sorge, dass man nicht hinreichend wissenschaftlich sich ausdrücken kann und artikulieren kann, dass man nicht genügend Leistung erbringen kann, dass man sozusagen in der Konkurrenz mit anderen ins Hintertreffen gerät. Das ist sicherlich etwas, was auch zugenommen hat und dann gibt es diese zukunftsbezogenen Ängste, die sich eher auf den Studienabschluss beziehen, kann ich mit dem Bachelor-Examen oder mit dem Master-Examen eine Art von Zukunft gestalten. Also Prokrastination ist etwas Kompliziertes, weil sie sich von der ganz normalen Faulheit dadurch unterscheidet, dass man statt der Dinge, die man eigentlich tun will oder tun sollte, andere Dinge tut. Also man kann sagen, dass manche Menschen, die chronisch aufschieben, sich sozusagen als Workaholics tarnen. Das heißt, keinesfalls behaglich in der Hängematte liegen und einfach nur faul sind, sondern sie machen angelegentlich andere Dinge. Früher absurde Dinge wie dreimal am Tag den Teppich saugen oder Fenster putzen, heute mit den elektronischen Möglichkeiten, die uns umgeben, Smartphones und Laptops, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten aufzuschieben. Wir sind im Internet oder wir sortieren unsere Kontakte auf dem Handy neu. Wir rearrangieren unsere iTunes-Sammlung. Das alles sind Mittel und Wege zu prokrastinieren. Angst ist sicherlich ein Faktor hinter vielen Aufschiebeprozessen, aber es gibt noch andere Faktoren, die aufschieben, in Gang halten können, unter anderem die erwartete oder zugeschriebene Perfektion im Hinblick auf die eigenen Leistungen. Wenn man perfekt sein will, ist es oft am besten, man fängt gar nicht an, weil solange man nicht angefangen hat, ist man noch ein Versprechen, es könnte noch perfekt werden. Sobald man angefangen hat, bemerkt man auch, dass man doch eigentlich relativ kleine Brötchen backen muss.
Wie wir von Herrn Rückert bereits bestätigt bekommen haben, sind Ängste im Alltag von Studierenden allgegenwärtig. Sei es die Angst vom Versagen, sich nicht ausreichend wissenschaftlich artikulieren zu können oder der Stress von längst fälligen Arbeitsleistungen. Nach Sicht der psychologischen Beratungsstelle treten viele Ängste bei den Studenten besonders zum Ende des Studiums auf. Der Studienabschluss kann durch unzureichende Vorbereitung für viele Studenten zum Angsttrip werden. Also bloß nicht alles schleifen lassen, damit euch die Angst nicht einholt. Denn Studieren soll ja auch Spaß machen. Richard Ehr, 29 Jahre, Unternehmensberater aus Charlottenburg, erklärte uns, ich habe vor kurzem meinen ersten Job angenommen und seitdem oft starke Versagensangst. Kann ich dieses Projekt alleine stemmen? Erledige ich alle Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit meines Chefs? Manchmal scheint mir das alles über den Kopf zu wachsen. Berlin ist mit seinen rund 4 Millionen Einwohnern eine Stadt voller Hoffnungen, aber auch Ängsten. Wir alle teilen die Stadt miteinander und sollten aufeinander achten, anstatt mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen. Ängste sind zwar immer individuell, aber oft doch sehr ähnlich und man ist mit ihnen nicht allein. Wir sollten uns nicht für unsere Schwächen schämen, sondern unsere Angst bewusst erleben und akzeptieren. Am Ende schätzen wir die schönen Momente durch die alltäglichen kleinen Krisen umso mehr.